Guten Morgen, Jules. Wie du ja weißt, brüte ich schon seit einigen Tagen über das Thema Hochsensibilität und ja, wie ich damit umgehe und wie ich da drauf gekommen bin. Also als erstes wollte ich dir kurz erzählen, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Und zwar hat mich eigentlich eine Freundin draufgebracht, die ja auch Sonderpädagogin ist und sich mit dem Thema irgendwie schon vorher beschäftigt hat und so aus dem Nichts heraus zu mir meinte, ja, du bist halt auch einfach eine hochsensible Mutter. Und dann habe ich gedacht, ich kenne doch den Begriff nur in Bezug auf Kinder, hochsensible Kinder, aber bei Erwachsenen bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das da auch geben könnte. Und dann am Abend hatte ich irgendwie nochmal das Bedürfnis, das nachzugucken im Internet, was das genau ist, und habe mir so ein paar Videos angeschaut und sogar so einen Test gefunden. Und bei dem Test dachte ich so, oh krass, das ist ja, jede Frage kann ich mit 100%ig Ja beantworten, und habe mich das erste Mal irgendwie so verstanden gefühlt und gar nicht mehr so komisch wie sonst die ganzen letzten Jahre, dass ich immer anders bin und ja, so strange im Vergleich zu anderen Menschen, sondern einfach so, endlich mit so einem Aufatmen. Das also ist es, und es gibt mehr Menschen, die mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Also deswegen ist der Begriff vielleicht gar nicht so wichtig, sondern halt einfach eher die Hilfe für jemand, der sich da ähnlich fühlt, dass er so eine Kategorie hat, wo er sich einordnen kann und einen besseren Umgang damit finden kann. Ja, und was sind meine Beobachtungen die ganzen Jahre bei mir selber? Das kann auch sein, dass das von was anders herkommt, dass das jetzt gar nicht in die Kategorie hochsensibel fällt, aber das war halt immer das, was mir extrem aufgefallen ist bei mir selber. Das eine ist zum Beispiel, dass ich immer eigentlich so ein Gedankenkarussell im Kopf habe, das ja sehr anstrengend ist. Also es wird permanent, wird alles hinterfragt, es ist nie irgendwas einfach mal eine normale Handlung, sondern es ist immer dieses Zweifeln an irgendwas oder doch nochmal, soll ich es nicht anders machen, was denken die anderen über mich. Auch das eigene Sein überhaupt, das eigene Denken wird hinterfragt, und sehr oft auch immer im Außen sein. Also das bedeutet, dass halt, dass ich eigentlich über Jahre hinweg, zum Beispiel mit meinem ersten Sohn, mit Jona, immer mehr nur gedacht habe, oh, was denken jetzt die anderen über mich? Sobald ein Dritter dabei ist, ist das eigentlich schon ein gefährlicher Beobachter, der vielleicht mich als Mama bewerten könnte oder meistens mich auch schlecht bewertet in meinen Gedanken. Und ja, das ist einfach super anstrengend, weil du halt dann dich immer beobachtet fühlst. Ja, genau, wegen diesem Gedankenkarussell, glaube ich, ist auch für mich so schwierig, mit Verantwortung umzugehen, dass ich das Gefühl habe, das würde mich alles überfordern, weil ich halt jeden kleinen Schritt hinterfrage. Als ich an der Uni gearbeitet habe, da wurden mir öfters Aufgaben übergeben, die halt einfach viel Verantwortung benötigen, zum Beispiel Prüfungen vorbereiten, und es war für mich unmöglich, das alleine zu machen, weil ich einfach vor jedem kleinsten Schritt Angst hatte, dass ich irgendwas falsch machen könnte oder mir gedacht habe, ach, ist das jetzt so richtig oder so, oder müsste man das jetzt so machen, was denkt dann der? Und ja, und damit kein Vorwärtskommen eigentlich möglich war. Und wenn ich dann jemand rational neben mir habe, der dann sagt, so, das wird jetzt einfach so und so gemacht, weil der Prüfungskopf immer so aussieht, dann war das viel einfacher für mich und ich hatte so einen klaren Leitfaden. Dann fällt mir auch total oft auf, dass ich sehr schnell rede und mich nicht sortieren kann beim Sprechen. Ich hatte auch als Kind die Diagnose ADHS, die aber, glaube ich, im Nachhinein gar nicht stimmte, sondern es passt vielleicht eher einfach dieses, dass es in manchen Kategorien für mich ja, anstrengender ist, als vielleicht andere ihr Leben wahrnehmen. Also zum Beispiel, dass ich eben beim Sprechen oft springe von einem Gedanken in den anderen. Mir fällt das auch immer auf durch das Feedback, das ich bekomme, zum Beispiel von meinem Mann, dass der manchmal gar nicht versteht, wo ich jetzt gerade mit Gedanken bin, oder ich steige einfach plötzlich in ein Thema ein und er guckt mich total verdutzt an und sagt so, von was redest du eigentlich? Und mir ist sonnenklar, von was ich rede, aber ich habe halt vorher schon 1000 Gedanken im Kopf gehabt. Also vergesse irgendwie das Thema zu erwähnen. Und dazu habe ich aber auch einen anderen interessanten Ansatz für mich nochmal gefunden. Und zwar aus dem Bereich des Ayurveda, und da gibt es auch so Tests, welcher Typ man ist, und da kam bei mir zum Beispiel Vata-Typ ziemlich eindeutig raus, und da heißt es halt auch, dass dieser Vata-Typ meistens sehr kreativ ist, im Positiven, aber die negativen Seiten halt sind, dass er sehr sprunghaft ist und eben sich nicht leicht sortieren kann und auch nicht leicht erden kann, und das kann man zum Beispiel beeinflussen durch Essen, durch Tagesgewohnheiten, wie zum Beispiel wichtig ist ganz viel Schlaf, das ist bei mir persönlich auch sehr wichtig, ich schlafe 8, 9 Stunden, sonst bin ich total durch den Wind. Ich habe gemerkt, dass mir Yoga unglaublich gut tut, aber da komme ich später nochmal dazu, was mir alles hilft und Meditieren auch, was die auch sagen, gerade für einen Vata-Typ wäre das sehr, sehr gut. Und ja, genau, so Regelmäßigkeiten ins Essen, ich meine, Regelmäßigkeit ins Leben bringen. Also das ist nochmal ein interessanter Ansatz, irgendwie, wo man sich auch halt nochmal damit beschäftigen kann. Und dann ist es mir auch noch aufgefallen, dass ich schon in frühester Kindheit eigentlich immer Kontakte gesucht habe, die ähnlich sensibel waren. Also die mich irgendwie verstehen konnten in meinen vielen Zweifeln, in meiner Hinterfragerei, in meinem Anderssein. Und ich kann es bis heute eigentlich, also ich suche sehr schnell nach Leuten, die auch zweifeln oder die auch Dinge hinterfragen, die Probleme haben mit ganz vielen Alltagssachen. Zum Beispiel, Mann und Mann, heute läuft meine Beziehung so und so, wie kann ich das gestalten oder warum ist das so? Oder mit der Kindererziehung oder mit Aufgaben, die im Alltag übernommen werden müssen oder mit Freundschaften und so. Und wenn ich Kontakte oder Leute kennengelernt habe, die sagen, nö, also mit Beziehungen und so läuft eigentlich seit Jahren alles ganz rund und so. Klar, wir haben manchmal Streits, aber da habe ich jetzt keine großen Probleme. Oder bei Kindererziehung, ja, ich bin halt so und so. Also die es einfach so hinnehmen, was ich nicht bewerten will, was ich auch super finde, wenn man das kann. Aber wenn es solche Leute waren, dann konnte ich mit denen nicht viel anfangen, weil ich mich total missverstanden fühlte und sie auch nicht verstehen konnte, wie ich sie so locker mit dem umgehen konnte. Also es fehlt mir einfach ein Verständnis, wie man dazu kommen kann, dass man so eine Lockerheit hat. Und habe mich dann halt immer anders und unverstanden gefühlt. Dann ist mir auch ganz extrem aufgefallen, ich war Lehrerin an einer Sonderschule und danach noch an einer Universität für 4 Jahre. Und mir ging es immer so, dass wenn ich aus dem Unterricht rausgekommen bin, dass ich das Gefühl hatte, ich platze gleich vor lauter Emotionen und vor angestauter Energie und vor Gedanken, die mir durch den Kopf gingen während des Unterrichtens. Und ich musste das jetzt alles rauslassen und am besten mit jemandem drüber sprechen. Also auch das Sprechen hilft mir immer unglaublich viel. Ich kann es nicht im Kopf alleine lösen. Das ist vielleicht auch eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich kann es nicht alleine im Kopf lösen. Ich muss entweder Tagebuch schreiben oder mit jemandem drüber reden. Und kam dann immer zum Beispiel ins Lehrerzimmer und habe es nicht verstanden, wie alle anderen Lehrer einfach über den Kinobesuch am letzten Abend sprechen können, ohne über den Unterricht zu reflektieren. Während ich dort das Bedürfnis hatte, jetzt mindestens 3 Stunden über die ganzen Stimmungen, über die ganzen Vorfälle im Unterricht zu sprechen. Und ja, das ist natürlich extrem anstrengend. Also so, dass ich am Mittag oder am Nachmittag, wenn ich heimkam, auch immer fix und fertig war und eigentlich mich gerade mal bis in die Nacht einigermaßen erholt hatte und am nächsten Tag ging das schon wieder weiter. Und auch dieses ganze Multitasking, was man als Lehrer machen muss, hat mich total überfordert. Also irgendwie mit Elternarbeit und gleichzeitig mit ganz vielen verschiedenen Kindercharakteren umzugehen. Unterrichtsvorbereitung sollte gut sein. Auch so ein Perfektionismus bei mir oft gespürt habe, der auch sehr anstrengend ist. Und was noch ist, es sind so emotionale Hochs und Tiefs, so Extreme. Also zum Beispiel ist mir letztens aufgefallen, nach Lias Geburt, wenn sie eine kleine Anzeichen von Krankheit hatte, dann war schon so, oh Gott, das könnte das und das sein, das ist das Allerschlimmste und das wird jetzt so schlimm und die Beziehung wird jetzt belastet und das arme Kind. Und habe das so richtig ja, in so einem ganz krassen Auswüchsen gefühlt. Und als sie 2 Tage später wieder besser ging, aufgrund von irgendwas, war ich so die glücklichste Mama schlechthin und super dankbar. Und ach Gott, was ist das für ein Leben mit so einem tollen Kind. Und musste das auch immer beide Extreme mit ganz vielen Leuten teilen am besten. Oder aber auch, wenn ich zum Beispiel depressive Phasen habe, und die habe ich auch öfters, dass ich das dann auch so ganz extrem lebe. Also nicht einfach sage, ja, gerade geht es mir nicht so gut, ist so, sondern halt dann das als das Allerschlimmste ansehe und das auch wieder mit ganz vielen Freunden teilen muss, wie schlecht es mir eigentlich gerade geht und wie auswegslos das gerade ist. Andererseits ist was Positives auch, dass ich merke immer, dass ich relativ empathisch sein kann. Also ich kann durch meine ganzen extremen Gefühle kann ich viele andere in ihren Gefühlen oder in ihren Situationen, die sie im Leben vielleicht als schwierig beschreiben würden, total begleiten und kann es nachvollziehen, wie sie sich fühlen und kann meistens auch aus einer eigenen Erfahrung darüber sprechen, wie ich mich gefühlt habe und sogar auch, wie ich eine Lösung gefunden habe dafür. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ich Stimmungen ziemlich extrem wahrnehmen kann. Also wenn ich in einen Raum komme und da ist zum Beispiel schlechte Stimmung, dann spüre ich das sofort. Also ich habe immer so wie so kleine Fühler oder Antennen, die halt dann sofort auch damit beeinflusst werden. Oder ich werde dann auch selber runtergezogen und meistens versuche ich dann leider auch die Stimmung zu heben oder zu ändern oder mit zu manipulieren, was es auch nicht einfacher macht. Extreme Sinneswahrnehmung, sagt man auch, das ist bei Hochsensibilität oft. Also zum Beispiel kann das Hören oder das Sehen oder das Fühlen extrem ausgeprägt sein. Bei mir, glaube ich, ist es das Hören und das Sehen. Also Hören ist mir zum Beispiel mal aufgefallen, dass wenn wir zum Beispiel im Restaurant sitzen und ein normales Gespräch mit jemandem führen, dass ich danach dann sagen kann, ja, und der Nachbartisch hatte dieses Problem und der Tisch links, die Frau mit dem roten Pullover, die hat ja dann ihren Mann ganz schön angegiftet wegen dem und dem, und andere wundern sich dann und sagen, hey, da war eine Frau nebendran gesessen, und ich habe das irgendwie aber alles mit abgescannt und mitbekommen, also was rechts und links und vorne und hinten noch alles passiert ist und wer vor allem auch in welcher Stimmung war. Und Sehen fällt mir oft auf, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt durch die Wohnung gehe, ganz normal, mit der Kleinen mache ich das ja relativ oft, dass ich die rumgebunden habe und dann auf und ab gehe. Und jedes Mal bleibt mein Blick an den gleichen Sachen tausendmal hängen. Und jedes Mal kommen die gleichen Gedankenkarussells. Zum Beispiel, da liegt irgendein Schuh von meinem Sohn rum und ich denke mir, ach, der Schuh liegt da rum, den sollte er doch aber eigentlich aufräumen. Oder soll ich schnell aufräumen, weil das stört ja wirklich im Blick, dass da dieser Schuh im Wohnzimmer liegt und so. Und ich merke mittlerweile wirklich meine ganzen Gedankenabläufe, dass die sich immer wieder wiederholen. Also es wird jedes Mal wieder durch den gleichen Filter gefiltert und zerrt irgendwie so an meiner Energie und macht meine Akkus leer. Und dadurch habe ich halt gemerkt, dass für mich eine Ordnung in der Wohnung total wichtig ist, damit mein Kopf- und Gedankenkarussell einfach irgendwie einigermaßen gestoppt wird. Vielleicht nur eine Sache, dass ich mich selbst eben auch permanent hinterfrage, es gehört auch in dieses Gedankenkarussell. Also es ist nie einfach mal irgendwas so gut, wie es ist, oder ich bin einfach so, oder die Beziehung ist einfach so, oder so einfach irgendwas stehen lassen können ist bei mir nicht, sondern es wird ständig hinterfragt und wieder nach einer Lösung gesucht und nochmal analysiert und mit anderen drüber gesprochen und so. Ja, was hat mir geholfen und was hilft mir immer noch, was hilft mir nicht? Dazu will ich kurz kommen. Und zwar denke ich, es ist erstmal total wichtig, dass man sich selbst vielleicht hinsetzt, und so ein Brainstorming macht, so was hat einem im ganzen Leben schon immer irgendwie geholfen. Weil manchmal vergisst man auch so Heilmittel praktisch, die man schon immer angewendet hat, vielleicht aber irgendwie dann wieder in Vergessenheit geraten sind. Also zum Beispiel schon als Kind rumlaufen oder tanzen oder viel in die Natur gehen. Oder dass man vielleicht schon als Kind immer im Austausch war mit anderen Leuten, so wie ich auch bei mir beschrieben habe, dass ich mir immer eigentlich sensible Leute um mich herumgesucht habe, mit denen ich viel ausgetauscht habe. Oder mir jetzt auch immer geholfen, Tagebuch zu schreiben. Ich schreibe schon seit frühester Kindheit ganz viel Tagebuch. Genau, schöne Musik und so weiter. Dann kann es helfen, dass man so ein kurzes Mantra hat. Weil durch dieses Gedankenkarussell, das ständig ist, braucht man manchmal so ganz kurze, klare Strukturen im Kopf, die einen wieder aus dem Gedankenkarussell rausholen. Und das muss man richtig eintrainieren und üben. Und da hilft manchmal so ein kurzer Satz, vielleicht sogar mit einer Körperbewegung dabei. Zum Beispiel habe ich in einem Video gehört, die hat so die Finger, den Daumen auf den Zeigefinger, den Daumen auf den Mittelfinger, Daumen auf den Ringfinger und so weiter. Und bei jedem Zusammenkommen der Finger ist dann ein Wort zum Beispiel, dass man zum Beispiel sagt, das hilft mir jetzt, ich spüre Frieden in mir. Und durch dieses Zusammenkommen mit den Fingern, das sind auch irgendwie die Endpunkte von Meridianen, und die werden dann irgendwie auch nochmal stimuliert, also es hilft auch so körperlich einfach, und halt durch diesen körperlichen Anker, glaube ich, erinnert man sich auch schneller wieder an das Mantra, und das Mantra gibt dann wieder ein friedvolles Gefühl im Körper. Aber das kann auch jedes andere Mantra sein, halt einfach, dass man sich aus diesem Gedankenkino rausholt. Was mir auch total viel hilft, ist jetzt, seit ich diesen Begriff kenne oder seit ich so ein bisschen weiß, dass ich vielleicht da anders bin, ist einfach ein ganz liebevoller Umgang mit mir. Also ich merke das, ich komme gerade wieder zum Beispiel in meinen Flash rein, dass die Wohnung aufgeräumt sein muss und dass alles durcheinander ist und es ist viel zu anstrengend und ich werde schon wieder halb aggressiv und könnte irgendwie drüber schimpfen und meinem Sohn das dann alles so vorwerfen, jetzt räum doch mal das weg und das liegt schon wieder und das und das und das. Und anstatt das zu machen, weil es ja wirklich keine produktive Lösung ist, denke ich mir einfach, okay, ich muss mich jetzt selber runterholen. Und ich beobachte mich ganz liebevoll und sage, ah, mit so einem süßen, ironischen Blick irgendwie so, aha, Britta, hast schon wieder dein Gedankenkarussell. Und das ist aber total okay, sage ich dann selber zu mir. Und als ob ich einem Kind über den Kopf streichen würde, ja, streichle ich mir in Gedanken selber ganz liebevoll über den Kopf und sage, das schaffen wir schon, da kommen wir jetzt wieder raus aus dem Gedankenkarussell und wende eben dann einer der Heilmittel an. Einer der Heilmittel ist zum Beispiel mitunter auch für mich ganz viel Dankbarkeit, dass ich dann den Blick auf was ganz anderes lenke, zum Beispiel, muss gar nichts Besonderes sein, auf den Kühlschrank oder so und sage, boah, danke, dass wir immer Essen im Kühlschrank haben, danke, dass der Kühlschrank da ist, danke, dass ich Elektrizität habe. Danke, ich sage es auch oft an lieben Gott, ich brauche so einen Adressaten. Danke, lieber Gott, dass ich so einen liebevollen Sohn habe und dass ich gerade die Möglichkeit habe, mit meinem Körper, der funktioniert und der nicht krank ist, auf und ab zu gehen. Und ja, das lenkt den Blick total in eine andere Richtung. Und wenn es für mich ganz extrem ist und ich komme irgendwie gerade nicht aus meinen Schwierigkeiten raus, dann bitte ich auch um Hilfe. Und das können ganz verschiedene ganz verschiedene Adressaten sein. Für mich ist es manchmal der liebe Gott, weil ich da schon als Kind immer Verbindung gespürt habe, oder auch ein Engel oder einfach so das Universum, was auch für einen passt, aber einfach, dass man die Verantwortung abgibt und sagt, ich schaffe es gerade selber nicht, da zurechtzukommen mit meinen ganzen Zweifeln und mit meinen ganzen Kopfkinos, hilft mir bitte einfach jemand, und das hilft auch meistens. Dann hilft es mir, wenn ich in mich reinhöre und mir denke, was ist gerade der erste Impuls, was braucht mein Körper, was braucht meine Seele und was braucht mein Herz. Und daran das nimmer hinterfragen. Der erste Impuls ist zum Beispiel, ich will tanzen. Und auf den höre ich dann sofort und denke mal, jetzt wird nichts mehr anderes gemacht und kein Wenn und Aber. Wenn dann der Kopf wieder sagt, ja, aber jetzt sollte ich erst noch schnell auf die Toilette gehen oder das machen, das wird alles ignoriert, sondern sofort Musik gemacht und dieser erste Impuls, dem wird nachgegangen, und das hilft auch immer sehr gut. Oder, wie ich ja schon vorher gesagt habe, aus dem Ayurveda auch Meditation. Das ist anscheinend echt speziell. Wir Vata-Typen, die können damit sehr viel anfangen, weil sie in der Meditation halt einfach lernen, ihre Gedanken zu beobachten und die dann immer als voll zu nehmen. Also die dann einfach nur noch das sein zu lassen, was sie sind. Und es sind nur Gedanken und es sind auch Gefühle. Und Gefühle, die kommen und gehen, und die sind nichts Beständiges. Und das bin nicht ich selber, sondern das sind wie Wölkchen am Himmel, die halt vorbeiziehen. Ja, und manchmal hilft es auch total gut, einfach eine geführte Meditation zu machen, also dass ich selber gar nicht meine Gedanken beobachten muss, weil das ist dann manchmal auch zu anstrengend, weil da zu viele Gedanken auf einmal kommen, sondern dass ich mir einfach ich habe mir ein paar so geführte Meditationen, die mir sehr gut gefallen, runtergeladen, und dann wende ich einfach eine an, wo es zum Beispiel darum geht, dass ich mich mit der Erde ganz bewusst verwurzle und in Kontakt komme mit der Mutter Erde, also mit der Energie, die aus der Erde kommt, und dann mir so zum Beispiel ein goldes, weißes Licht vorstelle, das so aus dem Himmel kommt, das mich damit füllt und komplett durchflutet und auswäscht von negativen Emotionen. Dann eben, wie ich schon gesagt habe, Dinge, die mir gut tun, habe ich mir zusammengeschrieben. Also tanzen ist es oft, da habe ich mir so Playlists rausgesucht, so Glücksmusik oder ruhige Musik, so je nach Stimmung. Und das mache ich dann einfach, dass ich durch die Wohnung tanze. Oder Musik, die mich berührt, habe ich auch so einen Ordner. Eben ruhige Musik, zum Beispiel Violinenmusik oder Klaviermusik, die mich einfach so runterholt. Draußen spazieren gehen in der Natur, das ist ja auch immer sehr erdend. Dann manchmal auch, wenn ich merke, ich muss jetzt einfach so ein bisschen aus dem Versteiften, aus dem festgefahrenen Gefühl rauskommen, dass ich dann einfach das Bedürfnis habe zu lachen und mir dann bei YouTube irgendwelche Videos anmache, wo ich mich einfach kaputt lache. Und Lachen ist ja bekanntlich auch eine ganz gute körperliche Methode, um Stresshormone abzubauen. Und durch diese Bewegung des Zwergfells wird eben werden spezielle Glückshormone ausgeschüttet. Dann hilft es mir extrem, mich mit dem Jetzt verbinden, weil das Gedankenkino ist ja meistens was, dass man entweder in der Zukunft schon irgendwas wieder plant ach, so sollte es sein, ich müsste, ich könnte, oder irgendwas, was in der Vergangenheit war. Und da sagt der Eckhart Tolle, ist ja eh seine Grundweisheit eigentlich dieses im Hier und Jetzt Leben. Das finde ich aber manchmal sehr schwierig, weil dann kommen schon wieder die neuen Verurteilungen auf, so, ach, schaffst schon wieder nicht und du solltest doch und wie kannst du nur, dass du jetzt schon wieder an die Zukunft denkst. Und das dann einfach wieder abstellen und mir hilft es dann sehr, wenn ich die Augen auch schließe, weil dann sehe ich eben auch außenrum nicht mehr die ganzen Reize und mache mir Gedanken dazu, sondern bin total im Spüren. Eine Methode ist dafür zum Beispiel so eine Kerzenmeditation, die macht der Robert Betz, dass er sagt, stell dir einfach eine Kerze vor und bitte die ganzen Energien, die du nach außen geschickt hast und nach außen gelassen hast, also zum Beispiel Gedanken über irgendwelche vorbeigehenden Passanten, dass du die alle wieder zu dir zurückholst und wieder integrierst. Und durch dieses Visualisieren von der Kerze, finde ich, kommt auch so innerlich so eine Ruhe wieder auf. Dann ist ein ganz guter Körperanker immer, immer, immer der Atem, dass man einfach nur seinen Atem beobachtet. Das lernt man auch beim Meditieren ganz stark. Ich komme dann manchmal in so einen Trichter rein, oh, ich muss ja tief einatmen, warum atme ich schon wieder nicht so tief und nur so flach? Da hilft es mir, diese vier Schritte beim Atmen zu beobachten. Also einzuatmen, dann ganz kurz diese Pause spüren, wo gerade nichts passiert, dann wieder das Ausatmen und dann ist wieder eine ganz kurze Pause, wo wieder nichts passiert. Also diese Zwischenschritte, auch zwischen Ein- und Ausatmen. Und die merke ich dann oft, dass die immer länger werden und dass die so total die Stille in mir auslösen. Es gibt ja auch so Gehmeditationen, die schaffe ich aber meistens nicht, weil ich nicht so viel Ruhe habe. Also kann man aber ausprobieren, das ist auch aus dem Buddhismus, dass man ganz extrem langsam geht und bei jedem Schritt alles spürt, was in der Luft wenn man den Fuß anhebt, was da passiert, wenn er aufgesetzt wird, die Ferse, wenn man abrollt, was für Geräusche außenrum sind, die einfach nur wahrnehmen, welche Körperwahrnehmungen sonst noch da sind und die einfach nur beobachten, ohne die zu bewerten. Und dann natürlich noch diese Gedanken wahrnehmen. Also wenn ich wieder Gedanken habe, wie ich sollte, ich müsste, ich könnte, warum habe ich nicht und so. Das lernt man halt einfach durchs Meditieren, dass man in der Meditation so praktisch diese Trockenpraxis hat, wie beim Autofahren in der Theorie. Erstmal die Theorie lernen muss und dann kann man das beim Autofahren auch anwenden. Und so ist beim Meditieren, finde ich auch. Man muss das erstmal außerhalb des ganzen Alltagskontexts lernen, dass man sich hinsetzt und nur die Gedanken beobachtet und sagt, ah, okay, hier kommt wieder ein neues Gedankenpäckchen und ich packe das dann fast wirklich den Gedanken in so ein Päckchen ein und mache oben ein Etikett drauf. Zum Beispiel, ein verurteilender Gedanke kommt, okay, danke, und ich sehe wieder, wie er wegzieht. Und dann kommt, ein Gedanke über die Zukunftsplanung kommt auf, was ich morgen einkaufen muss. Okay, danke, und der zieht dann wieder weiter. Und dann so, ach, jetzt kommt der Zweifel auf, warum ich gestern so und so reagiert habe gegenüber meinem Mann. Danke, und der Gedanke geht weiter. Und durch dieses Üben eben kann ich das dann im Alltag auch schneller anwenden und sagen, okay, das ist jetzt einfach nur ein Gedankenfilm, der in meinem Kopf abläuft und den kann ich vorbeiziehen lassen und wieder mehr ins Spüren kommen. Und dabei aber immer mit so einem interessierten Forscherblick, also mit einem liebevollen Forscherblick, der vielleicht die Lupe dran vor seinem Auge hat und sagt, okay, jetzt kommt der Gedanke, ja, das ist ja Wahnsinn, jetzt kommt es von dem zu dem Gedanken, danke, mein Kopf wie du, aber hier wild rumarbeitest, aber gerade brauche ich dich eigentlich gar nicht, so viel Gedanken. Und eine Sache, die mir noch total geholfen hat, ist, dass ich mir manchmal, anstatt mich ständig mit anderen zu vergleichen, die ja alles viel einfacher haben und die sich gar nicht so viel hinterfragen und halt einfach ihr Leben so leben und managen, dass ich mir so aus dem spirituellen Bereich gedacht habe, wenn doch Seelen immer wieder auf die Welt kommen, also immer wieder inkarniert werden und sich jedes Mal wieder neue Lebensaufgaben aussuchen, warum kann es dann nicht so sein, dass meine Seele eine ganz junge Seele ist, also wie so ein kleines Kind, das total interessiert ist an allem Möglichen, also wie funktioniert eigentlich Partnerschaft, wie funktioniert eigentlich Mama sein, wie funktioniert es eigentlich in der Berufswelt zurechtzukommen und so. Und damit kann ich so einen liebevollen Blick auf mich selber entwickeln, der dann eben sich nicht immer verurteilt, dass er eben nicht so perfekt ist und nicht so easygoing durchs Leben reitet, sondern halt alles neu erforschen muss und eben ganz viel fragen muss. Wie machst du das denn, dass du da aus dem Unterricht rauskommst und keine totalen Zusammenbrüche hast? Oder wie gehst denn du damit um, wenn bei dir so viele Gedanken im Kopf aufkommen? Und das darf ich ja alles hinterfragen, weil ich eben eine ganz junge Kinderseele bin, die ja erst alles lernen muss. Und das beruhigt mich auch total. Ja, jetzt klingt das alles irgendwie so schrecklich und negativ, aber vielleicht so zum Abschluss nochmal, ist es schon so, dass ich auch immer mehr in die Dankbarkeit komme dafür, dass ich vielleicht so ein Typ von Mensch bin, weil ich mir denke, dass ich dadurch viele Menschen eben in ihren verschiedenen Lebenslagen verstehen kann und auch total gern zuhöre und vielleicht auch oft das mal Tipps geben kann, wie ich da rausgekommen bin oder was ich mache und ja, und viel Empathie irgendwie aufbringen kann für andere Menschen in den wildesten Lebenslagen. Also manchmal geht es sogar schon so weit, dass mein Mann den Kopf schüttelt, wenn ich dann sage, ja, aber ich kann es verstehen, wenn jemand klaut oder was weiß ich, welche Gewalttätigkeiten anwendet, weil ich mir denke, der hat ja irgendeinen Grund, dass er da hingekommen ist und mich da fast schon dann reinversetzen kann in seine Lebensbiografie. Und andererseits finde ich auch, bereichert es mein Leben, diese Hochsensibilität, weil ich einfach viele Emotionen erlebe. Also es ist wie so eine dauerhafte Party. Es ist ein Auf und Ab und ja, ich erlebe eben ganz viele verschiedene Gefühlsauswüchse in alle Richtungen und es wird irgendwie nie langweilig mit mir. Also mit mir selber. Es gibt immer irgendwas dazu zu lernen. Und zum Abschluss will ich aber noch sagen, dass ich jetzt auf keinen Fall sagen will, dass jetzt die anderen Menschen in Anführungszeichen, die vielleicht nicht in die Kategorie hochsensibel passen, dass die nicht empathisch sind oder nicht sensibel sind. Das finde ich überhaupt nicht. Wie gesagt, hilft es mir einfach nur, mir nur persönlich, dass ich so eine Kategorie habe, wo ich einfach mehr Verständnis und mehr liebevolle Zuneigung zu mir selber aufbringen kann und einen anderen Umgang mit meinen ganzen kleinen Ticks aufbringen kann.